Ich möchte uns den Abschnitt vorlesen. Es ist aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 17 möchte ich lesen. Wer mitlesen möchte, Kolosser 3, die Verse 1 bis 17. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn.
Auch von mir einen guten Morgen, wenn ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und das Wort Gottes betrachten. Wer eine Bibel dabei hat, ich möchte gerne in Kolosser auch bleiben und wirklich betrachten, sucht, was droben ist oder sinnt auf das, was droben ist. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Also nachdem wir auferweckt worden sind, sollen wir suchen, was droben ist. Punkt 1 möchte ich den Herrn Jesus zitieren in Matthäus 16, 23. Steht, dass der Herr Jesus sagt, du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern das, was Menschen sind. Das ist ein Vorwurf. Und Römer 8, Vers 5 sagt, denn die nach dem Fleisch sind sinnen auf das, was dem Fleisch ist. Das heißt also, das, was der natürliche Mensch ist, der natürliche Mensch sinnt auf das, was natürlich ist, der geistliche Mensch, aber auf das Geistliche. Was ist das Natürliche? Essen, Trinken, Schlafen, alles etwas, was wir brauchen, aber das macht ja nur einen Teil von uns aus. Da ist die Lust, die Sucht, die Habsucht. Da ist das Jagen und Hetzen, der Bessere, der Schönere, der Tollste, der Höhere zu sein. Das ist alles menschlich. Der geistliche Mensch ist genau umgedreht zu dem irdischen Menschen. Und da gibt es dann auch Konflikte, die wir ja im Hauskreis gerade auch betrachten. Und jetzt sagt Paulus, der Blick des Gläubigen soll ganz auf das, was droben ist, gerichtet sein. Das heißt also, eine Zentrierung des Lebens soll stattfinden, nachdem wir gläubig geworden sind. Ein Streben nach dem, was Gottes ist, das, was oben ist. Und wer sitzt denn droben? Es ist der Herr Jesus, der Christus Gottes, der zur Rechten des Vaters sitzt. Das ist das, was droben ist. Also letzten Endes heißt nichts anderes, wir sollen auf das gesinnt sein, wir sollen darauf uns konzentrieren, wo der Herr Jesus ist. Und das heißt es nach droben. Jetzt gibt es zwei Ansätze. Das eine ist hier auf die Erde gerichtet und das andere, über das andere möchte ich reden. Auf die Erde gerichtet als Kind Gottes ist, wir wollen als Zeugnis leben, wir wollen den Herrn Jesus bekennen, wir wollen ihm die Ehre geben mit unserem Leben, mit unserem Reden, mit unserem ganzen Handeln, damit Menschen erkennen, wie Gott ist. Das ist eine Aufgabe, die wir als Kinder Gottes, als Christen haben. Wenn wir so leben wie die Welt, kann die Welt nicht erkennen, wie Gott ist. Wenn wir leben, wie es Gott gefällt, kann die Welt erkennen, wie Gott ist. Sanftmütig, barmherzig, liebevoll, um nur mal drei zu nennen. Es gibt noch mehr. Das mit der Sanftmut ist immer so eine Sache. Wenn ich das so sage, dann sage ich, Herr, schenk mir es, weil Sanftmut ist auch da ein Geschenk. Aber ich habe auch festgestellt, die, die nach außen hin sanftmütig erscheinen, müssen es nach innen nicht unbedingt immer sein. Sondern Sanftmut, biblische Sanftmut, ist wirklich auch ein Geschenk unseres Herrn. Ich möchte über den zweiten Ansatz reden, der weniger bekannt ist und der vielleicht auch ein bisschen von manchen abgelehnt wird. Viele Christen glauben nun, was droben ist, im Wort sind, geht uns nichts an. Und wir hätten nichts anderes zu tun, als treu und gewissenhaft unsere irdischen Pflichten zu erfüllen. Habe ich mal einen Pastor gehört, der hat eine ganze Stunde darüber geredet, dass die Prophetie für uns keine Bedeutung hat und wir müssen uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Er war ein sehr sozialer Mensch. Wir haben so viel Not auf der Welt, wir müssen uns um die Armen kümmern. Hat er recht gehabt? Jesus sagt doch, dieses seltsame Wort, Arme habt ihr alle Zeit. Und sagt gleichzeitig, solange ich unter euch bin, kümmert ihr euch um mich. Dreht euch um mich und dann geht ihr in die Welt hinein. Und jetzt hier in der Gemeinde sollen wir den suchen, der droben ist. Also genau darum geht es. Ich möchte anregen zu forschen, was oben ist. Es klingt sehr ehrbar und demütig, wenn wir uns auf das beschränken, was hier auf der Erde ist und unseren Auftrag hier auf der Erde erfüllen. Doch entspricht eine solche Einstellung nicht der klaren Anweisung des Wortes Gottes, wie wir es ja gerade gelesen haben. Denn der Apostel Paulus fordert uns ja auf, nicht auf das zu sinnen, was auf der Erde ist, sondern auf das, was droben ist. Er sagt also gerade das Gegenteil von dem, was man in vielen Kreisen hören kann. Sucht, was droben ist, sinnt auf das, was droben ist. Das ist eine klare, unmissverständliche Forderung Gottes. Und bevor ich jetzt in die eigentliche Auslegung einsteige, noch eine Warnung. Es gibt Menschen, die kommen zum Glauben und dann lesen sie ganz viele, viele Bücher über die Endzeit und dann setzen sie sich hin, legen die Hände in den Schoß und warten, dass die Endzeit anfängt. Das meint Paulus nicht. Also das ist dann so ein bisschen schwärmerisch und verklärt und wenn du die dann fragst, dann wissen sie ganz genau, wie alles vonstatten gehen wird. Das meint Paulus nicht, sondern wir sagen ja, dass das eine Waage haben muss. Paulus sagt das auch. In Bezug auf irdische Pflichterfüllung schreibt er den Thessalonichern, ihr gedenkt, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Tag und Nacht arbeiten, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes verkündet. Das ist paulinische Missionsgesellschaft. Missionieren und arbeiten und sinnen nach dem, was oben ist. Also der hat dreimal 24 Stunden gehabt. Den einen 24 Stunden hat er gearbeitet, den anderen hat er missioniert und den dritten hat er nach dem gesonnen, was oben ist. Vermutlich auch nicht, aber er hat da eine Waage gehabt und so soll das auch unter uns sein. Was ist denn nun droben? Es gibt den Himmel und die Bibel sagt, es gibt den Überhimmel. Und wo ist jetzt der Herr Jesus? Der Herr Jesus ist nicht in den Himmel oder im Himmel, wie wir so schön sagen. Denn im Himmel, wer ist im Lufthimmel? Satan ist Herrscher dieser Welt. Und deswegen ist er Herrscher auch in jedem Raumschiff, weil der Mensch Luft zum Atmen braucht. Überall da, wo Luft ist, ist Satan Fürst dieser Welt und hat auch Macht als Fürst dieser Welt. Diesen Himmel meint diese Stelle nicht, sondern sie meint den Überhimmel. Das heißt, was über Satan steht, darüber hinaus steht, das meint Paulus hier an dieser Stelle. Und es ist wichtig zu unterscheiden, denn wenn wir sinnen auf das, was hier auf der Erde ist, haben wir es immer auch mit der Macht des Bösen zu tun. Immer. Wenn wir heute auf der Straße missionieren gehen, kriegst du hier kein blaues Auge, in anderen Ländern wirst du verhaftet und eingesperrt. Aber auch das ist ein Zeichen, dass Satan am Wirken ist und Macht hat. Er bestimmt mit, wer regiert. Auch wenn alle Regierung von Gott kommt. Er beeinflusst Menschen, er beeinflusst uns und wir kennen das ja auch, gerade Menschen, die zur Depression neigen, wie die Ängste hochkommen und nicht alles ist chemisch im Hirn, manches ist auch dämonisch Okkultes. Ich sehe einige Menschen aus Afrika, die haben noch eine viel nähere Beziehung zum Okkulten, weil sie das erleben dort. Wir haben das hier ein bisschen getüncht, mit Farbe angemalt, aber wenn man genau hinguckt, ist die Dämonenwelt auch bei uns auf dem Vormarsch, massiv. Vor vielen Jahren, als ich Kind war, kannte man Halloween noch nicht. Jetzt haben wir gerade Halloween hinter uns. Halloween ist zutiefst okkult geprägt und wird immer mehr von der Dämonenwelt auch eingenommen und sie zeigen uns auch ihre Fratzen. Unsere Raisa, ich bin so froh, dass ich sie kennengelernt habe, hat mal gesagt, wir wollen frei werden von der okkulten Welt und der Europäer hängt sich ins Wohnzimmer und das sind diese geschnitzten Masken und. Also, immer wenn wir mit dem Himmel es zu tun haben, wo Luft ist, geht es auch um Satans Herrschaftsbereich. Und Paulus sagt, wir sollen deswegen nicht hier unten das suchen, weil wenn wir hier unten das Permanente betrachten, dann bekommen wir es mit der Angst zu tun. Denn eins ist vollkommen klar, die unsichtbare Welt, die hier herrscht, ist um viele stärker wie wir. Es gibt manche Unvernünftige, die spielen damit. Paulus hat keinen Spaß gehabt. In Ephesus schreibt er, ich habe mit Löwen, wilden Tieren gekämpft und da meint er keine fleischlichen, sondern da meint er geistliche. Und er schreibt, ihr habt bisher noch nicht euer Kampf ist nicht aus Fleisch und Blut. Ein Löwe ist aus Fleisch und Blut. Das heißt, Kinder Gottes, wenn wir dem Herrn nachfolgen, erleben diesen Angriff aus der unsichtbaren Welt und ich sag's mal immer, nicht immer kriegt das mit, aber der Angriff erfolgt immer. Warum wir das suchen, was droben ist, im Überhimmel, sondern, also es steht da, über allen Himmel hinweg, dort finden wir den Herrn Jesus. Und was sehen wir, wenn wir ihn finden? Oder ja, wenn wir ihn suchen? Da sehen wir, dass die Bibel an der einen oder anderen Stelle uns erklärt, wie es dort aussieht. Wie gesagt, ich möchte nur anregen, das mal in der Bibel zu durchforschen, was die Bibel uns über diesen Überhimmel, über das, was droben ist, alles sagt. Und der Sinn und Zweck ist auch, dass wir verstehen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, Angst zu haben in dieser Welt. Der Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir uns damit beschäftigen, was droben ist und uns durch den Heiligen Geist in der Schrift zeigen lassen, was die Schrift über droben sagt, werden wir einmal zurechtgerückt bei vielen unseren Vorstellungen. Aber, und das ist mir heute Morgen wichtig, es wird uns die Angst genommen, die uns immer wieder überfällt, vor den scheinbar Mächtigen dieser Welt. Einer der größten Götzenfürsten, die wir zurzeit haben, kennen wir alle, und wir haben vermutlich alle in der Tasche. Das ist Gott Mammon. Liebe Geschwister, wir müssen verstehen, dass dahinter eine Macht steht. Nicht umsonst morden Menschen für Gold, für Geld. Das ist Opfer, einem Götzen zu opfern. Ist uralt, passiert bis heute. Es muss uns klar sein, wenn wir nur dem Geld, dem Mammon nachjagen, dann leisten wir Götzendienst. Deswegen bin ich so dieses Evangelium leid, die sagt, du musst nur an Gott glauben, dann wirst du reich. An welchen Gott? Also wenn es ums Money geht. Reich werden wir an geistlichen Gütern hier und nicht an weltlichen Gütern. Der eine oder andere von uns, dem mag der Herr auch viel Vermögen schenken in dieser Lebenszeit, in dieser Lebensspanne, den meisten aber nicht. Von daher lasst uns nicht hetzen und jagen nach dem Euros oder nach den Dollars oder was auch immer, sondern lasst uns hetzen und jagen nach dem, was droben ist. Merken wir jetzt langsam, wie wir hinkommen, wo ich hin will? Wem diene ich? Wem diene ich? Ich möchte drei Beispiele sagen und es gibt noch viel, viel mehr. Aber ich war versucht, es hier reinzupacken in der Predigt, habe es aber nicht geschafft. Also, erstens Hebräer 8, Vers 1. Redet von dem Thron der Majestät in den Himmeln. Die Schrift gibt uns eine Fülle von Zeugnissen und da geht es um den Thronsitz Gottes. Da bekommen wir einen Einblick, wie es im Himmel stattfindet. Wir dürfen bei all diesem, was wir hier lesen, nicht vergessen, dass hier mit menschlichen Worten etwas versucht wird zu beschreiben, was im Himmel abgeht. Und da wird immer ein Thron gesehen und da sitzt Gott. Thron ist das Zeichen der absoluten Macht. Wer auf dem Thron sitzt, der hat das Sagen. Das wissen schon kleine Kinder, wenn die Prinzessin spielen oder Prinzen, dann sitzen die auch gern auf dem Thron. So verhalten sich auch. Aber auch das ist ein Bild der Macht. Und was sehen wir da noch? Da wird von Ratsversammlungen erzählt, wo sich die gesamte Herrschar von Engeln trifft und weist ernst darauf hin, im Gegensatz zu einem verzerrten, süßen Auffassung vom liebenden Gott, dass Gott hier gerecht ist und furchtbar. Psalm 89, Vers 7 steht, gar schrecklich ist in der Versammlung der Heiligen und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Der Herr gar furchtbar ist, also Gott. Wir stellen uns immer den lieben Gott mit dem Rauschebart vor. Das ist das, was wir gelernt haben als Kinder. Immer nett lächeln und über Sünde und Schuld hinwegschauen. So ist Gott der Bibel, nicht. Gar furchtbar, dass die gesamte unsichtbare Welt vor ihm zittert. Und hier sagen wir, ach Gottchen, sind wir noch nicht ganz bei Trost, oder? Es liegt daran, dass wir uns nicht mit dem beschäftigen, nicht das suchen, was oben ist. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, der sich von uns Vater nennen lässt. Das ist wunderbar. Da bricht die Freude in mir auf, wenn ich darüber nachdenke, dass der heilige Gott, vor dem die ganze unsichtbare Welt Angst hat, Ehrfurcht hat, durch Jesus Christus mich sagen lässt, Abba, lieber Vater. Eigentlich heißt Abba Vater, Väterchen. Abba, lieber Vater. Wir gehören zu denen, die Abba, lieber Vater sagen sollen, dürfen. Wir wollen doch nie vergessen, dass der große Feind und Widerpart Gottes, unseres Vaters, der hier auf der Erde herrscht, Satan, niemals neben oder gleichgeordnet ist, sondern immer und überall untergeordnet ist. Satan ist weder allmächtig noch allweise, er ist nicht allgegenwärtig und er ist das Gegenteil von Licht, er ist Dunkelheit und er ist das Gegenteil von Leben, er ist tot. Und wer hat den Tod besiegt? Jesus Christus am Kreuz. Deswegen ist das Kreuz so wichtig und deswegen können wir das Kreuz nicht wegdiskutieren lassen. Im Übrigen ist es auch so wichtig, dass wir daran festhalten, unser Gott ist allmächtig. Satan ist es nicht. Wenn ich von einem höheren Wesen rede und damit nicht die Katze auf dem Dach meine, sondern in der unsichtbaren Welt, das nicht allmächtig ist, dann rede ich von Satan, dem Fürst dieser Welt. Ob sich das die schlauen Theologen vor Augen gemalt haben? Ich glaub's nicht. Greifst dir an die Birne, wenn du dir darüber Gedanken machst. Also ich meine den Kopf. Ja, gehen wir mal weiter. Was lesen wir denn noch in? Im Hebräerbrief ist ein Füllhorn. Da wird uns berichtet von einem, der zu Rechten des Throns sitzt. Rechts ist immer der Erbe. Auch im weltlichen Bild beim König auf der rechten Seite ist immer die wichtige Seite. Sitzt immer der Kronprinz. Wer sitzt da im biblischen Bild? Was berichtet uns die Schrift? Es berichtet uns, dass dort sich Christus nach der Auferstehung und Himmelfahrt zu Rechten des Vaters gesetzt hat. Und was macht er da? Er vertritt uns. Dich und mich vertritt er uns. Das heißt, um bei diesem Bild zu bleiben, wir haben einen unmittelbaren, direkten Zugang zum Ohr des Vaters. Auf der rechten Seite sitzt der Herr Jesus und flüstert unserem Gott ins Ohr. Das ist genau das, was die Schrift uns sagt. Ich kenne eine Gemeinde, da wird Dämonenlehre großgeschrieben, da wird gelehrt, wir brauchen bestimmte Boten, die dann unsere Nachricht zu Gott bringen, damit das Gebet erfüllt wird. Das ist Kappes, das ist Humbug und absolut unbiblisch. Wir haben durch Jesus Christus einen direkten Zugang zum Vater im Himmel, denn dazu ist Jesus in den Himmel gegangen und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, damit er uns vertritt. Merken wir, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesen Dingen tatsächlich bewusst auseinandersetzen? Dass es uns bewusst ist, egal was uns hier passiert und angreift. Jesus ist stärker. Die allermeisten von euch haben vielleicht nie erlebt, wie das ist, wenn man einem dämonisch Besetzten begegnet. Das ist auch gut und schön. Ich hatte da an der Stelle schon mehrere Dienste, wo dämonisch Besetzten da waren. Es war alles nur nicht schön. Es gibt so Menschen, die sind so heldenhaft. Ich kann gern drauf verzichten. Aber ich muss nicht drauf verzichten, weil ich jedes Mal, in jedem Fall erlebt habe, Jesus ist stärker. Und sie mussten alle fliehen, die okkulten Kräfte. Und ich durfte erleben, dass Menschen zum lebendigen Glauben kamen, nachdem sie vorher mit dem Dämonenring rumgerannt sind und als Krufti, also als jemand, der sich ins Grab legt, rumgelaufen sind, die schreien vor mir standen und dann waren sie frei. Dann sind sie zum Glauben gekommen und haben Jesus verkündet. Das hängt damit unmittelbar zusammen, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt. Deswegen sagen wir auch immer, im Namen Jesu. Erinnerst dich gestern? Im Namen Jesu. Es gibt keinen stärkeren Namen in dieser Welt wie genau diesen Namen. Im Namen Jesu. Lasst uns das doch wirklich festhalten. In keinem anderen Namen ist das Heil. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und er hat verschiedene Ämter. Jesus wird uns gerade so auf dem Thron ganz deutlich vor Augen gemalt. Er ist nicht nur der Schöpfer oder Werkmeister Gottes, durch ihn ist die Welt geschaffen, sondern auch Erlöser. Er ist Richter, er ist Herrscher, er ist Vollender. Und einer seiner Ämter ist das des Hohen Priesters oder des Priesterfürsts. Und genau dieser hohe Priester, der wird uns in Hebräer immer wieder vor Augen gestellt. Hebräer 2,17, ein barmherziger und treuer Priester. Hebräer 3,1, hohe Priester unseres Bekenntnisses. Hebräer 4,14, wir haben einen hohen Priester, der durch die Himmel gegangen ist. Hebräer 4,15, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag. Hebräer 5,10, er wurde von Gott begrüßt als hohe Priester. Hebräer 7, Vers 26, ein solcher hohe Priester geziemt uns, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von der Sünde und höher als die Himmel. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Höher als die Himmel. Höher als der Feind. Der Feind muss immer schon weichen und nach der Auferstehung umso mehr. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, Hebräer 8, Vers 1 und Hebräer 9, Vers 11, Christus, hohe Priester der zukünftigen Güte. Er ist zur Rechten des Vaters, er steht nicht, er wuselt nicht darum, er ist nicht riesenaktiv und bückt sich wie die Heiligen vor dem Thron Gottes, wie wir das in der Offenbarung legen, sondern er sitzt und thront. Alles ist fertig, alles ist bereit. Es gibt nur noch einen Punkt, wo dieser hohe Priester wartet, um wiederzukommen, ist, dass der Letzte, den Gott sich vorgenommen hat, hier aus dem Gericht zu retten, zu ihm gekommen ist. Dann wird er aufstehen mit all seiner Macht. Dann können wir singen mit unseren amerikanischen Geschwistern auf den Baumwollfeldern im 19. Jahrhundert. Oh, Wayne the Saints. Ja, wenn der Herr einst wiederkommt, da will ich auch dabei sein. Dann kommt er wieder. Dann kommt er wieder. Und es ist Gottes Gnade und Gottes Güte, dass er noch nicht da ist. Das ist etwas, an dem ich mir schwer tue und schwer getan habe. Herr, komm doch bald. Aber es ist Gnade, es ist ja Liebe, dass er sagt, ich weiß, ich passe auf euch auf, ich bringe euch zum Ziel, aber ich komme erst dann, wenn der Letzte hinzugetan ist. Ich weiß, dass viele für ihre Verwandtschaften, für Freunde, Bekannte beten. Lasst uns weiter beten. Denn solange der Herr noch nicht da ist, ist Gnadenzeit. Wenn der Herr einmal wiederkommt, wird Gerichtszeit sein. Dann wird geurteilt werden über das, was im Leben getan wurde, Gutes oder Böses. Und auch das ist die Wahrheit. Und die Welt merkt, dass wir dem Gericht zuwandern. Die ganze Angst, die da ist, vor Umweltkatastrophen, vor dass die Erde nicht mehr lebenswert ist, dass Kriege da sind. Wenn wir uns das bei unserem eigenen Volk betrachten, das sind ja wie Wellen. Mal ist es Angst vor Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichem Ruin, dann ist es Angst vor Kriege, dann ist es Angst vor der Umwelt und dann fängt das wieder an. Angst, 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 Angst. Wie komme ich raus, wenn ich weiß, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird? Und wenn ich weiß, dass ich als geliebtes Kind in ihm geborgen bin und er mich im Auge hat. Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, wie soll das gehen? Ich weiß nicht, wie viele Kinder Gottes, wie viele Christen es gibt. Und jeden Einzelnen hat er im Blick. Wie viele Augen muss Gott haben? Die Frage hat mir noch niemand beantwortet, wie viele Augen Gott hat. Aber die Frage, dass er jeden Einzelnen im Blick hat, die sagt die Schrift ganz klar. Such das, was droben ist. Gott sitzt auf seinem Thron und hat alles absolut im Griff. Und Christus zu Rechten. Und Gott wird uns besonders vom Johannes noch einmal vorgestellt, und das ist der dritte Punkt, Gott auf dem großen weißen Thron. Und da lese ich, ein großer weißer Thron und den, der darauf saß, vor dem Angesicht der Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde vor ihnen gefunden. Und ich sah die Toten, die Hohen und die Geringen vor dem Thron stehen und die Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch war aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben wird, nach ihren Werken. Offenbarung 20, 11 und 12. Wir können davon nicht schweigen, wenn wir nach oben schauen, dass wir diesen Ausblick haben und wissen, dass alles in Büchern aufgeschrieben wird. Auch ein Bild der damaligen Zeit, da haben sie noch keinen Computer gehabt, heute würde man sagen, alles auf Festplatte geschrieben wird und in 20 Jahren, wenn der Herr noch nicht gekommen ist, haben wir vielleicht irgendwas auf Glas geschrieben oder wie. Wie die Technik auch ist, so beschrieben, die Botschaft ist, alles, Gutes oder Böses, wird festgehalten. Und jeder Mensch muss Rechenschaft geben. Und ich kenne keinen einen, der die Selbsterlösung schafft. kenne viele Religionen, habe mich mit dem Buddhismus und dem Hinduismus beschäftigt und mit dem Islam. Alle versuchen so ein Stück Selbsterlösung. Und wenn die Menschen ehrlich sind, schaffen sie es nicht. Und wir als Kinder Gottes brauchen es gar nicht zu probieren, die Selbsterlösung. Wir haben einen Erlöser, der oben sitzt. Der hat es geschafft, wenn ich das einfach mal so lax sagen darf. Der sitzt zur Rechten des Vaters. Und wir mit ihm, geistlich gesehen, heute schon. Wir sollen nur unsere Freiheit, unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, leben und entsprechend würdig leben. Das heißt, nicht mutwillig sündigen. Aber die gewaltige Botschaft ist, jeder, der mit viel Geld und der ohne Geld, wird vom Tod erweckt werden und steht vor dem weisen Thron Gottes zum Gericht. Jeder. Es gibt kein Entkommen. Die Schrift sagt, das Feuer, das Wasser, die Luft, alles gibt's her. Es gibt vor dem Lebendigen, vor dem Richtenden Gott kein Entrinnen. Und auch das müssen wir den Menschen sagen. Ich weiß, das ist heute nicht mehr so in. Wir reden gerne von der Liebe Gottes und Gott ist die Liebe und ich tue es auch. Ich rede gerne, dass Gott Liebe ist. Aber es ist die Retterliebe vor genau diesem Gericht. Es gibt nur eine Möglichkeit, in dieses Gericht nicht zu kommen. Nur eine einzige. Wir haben in dem Text gelesen, da werden Bücher aufgetan und dann wird ein anderes Buch aufgetan. Und das ist das Buch des Lebens. Wer im Buch des Lebens steht, der kommt nicht in das Gericht. Der ist gerichtet. Es gibt also für uns gar keinen Anlass auf Vermutungen oder Meinungen, dass der Menschheit eine Riesenkatastrophe droht. Ich brauche auch keine Wissenschaft dazu. Ich weiß, diese Katastrophe kommt. Unaufhaltsam. Für die gesamte Welt und für jeden Einzelnen. Die Bibel sagt es schon seit 2000 Jahren. Die Katastrophe kommt. Und manchmal spielt die Welt damit, wenn sie von Harmageddon redet. Aber Harmageddon ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Die Liebe Gottes in Jesus Christus war so groß, dass er nicht will, dass Menschen verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, deswegen ist er gestorben, deswegen ist er auferstanden und deswegen lädt er dich und mich immer wieder ein, solange noch Zeit ist. Heute, wenn ihr meine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Nicht wegschieben. Nicht beiseite setzen. Nicht auf die lange Bank. Ach, ich mache mir später mal Gedanken. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben, wie genau diese Frage. Wenn Gott anfängt zu richten, in welchem Buch stehe ich? In welchem Buch stehe ich? Und das kann man wissen. Und man muss es wissen. Auch wieder ein amerikanischer Bruder, war noch sehr jung, der hat mich gefragt, bist du gerettet? Ganz ernst. Und dann habe ich ihm gesagt, ich dachte damals, wäre eine clevere Antwort, ich denke schon. Dann hat er gesagt, das reicht nicht. Das reicht nicht, du musst es wissen. Denken ist was für, na, ich sag's jetzt nicht, er hatte da einen Kraftausdruck. Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Nein, man darf es wissen vom Herzen her. Man darf wissen, mein Name ist im Buch des Lebens, steht im Buch des Lebens. Alles andere ist zu wenig. Ich werde diesen amerikanischen Bruder nie vergessen. Er war vielleicht für Menschen aus unserem Kulturkreis ein bisschen schwierig. Es war ein Schlagzeuger, aber ein klasse Christ. Das war ihm ganz wichtig. Du musst es wissen. Ich höre ihn heute noch im Ohr, wenn ich darüber sage. Ich komme nochmal auf uns, die wir wissen, dass wir im Buch des Lebens stehen. Dieser rettende Glaube ist kein bequemer Pfad, liebe Geschwister. Wir denken ja, manche meint, ich bin gerettet, Halleluja und fertig. Aber das ist kein bequemer Pfad. Denn je länger man auch im Glaubensleben steht, desto stärker merkt man, dass dieses Gericht vor Gottes Thron in unserem Leben vorweggenommen wird. Das ist das Selbstgericht. Die Bibel sagt, richtet euch selbst, damit ihr nicht gerichtet werdet. Freitag hatten wir es, dass Gott uns ausrichtet und das Bild des Eisen, des Feuers und des Hammers. Aber er will unser Dazutun auch. Wie oft habe ich den Gedanken, oh, das war jetzt nicht gut. Herr, vergib du mir. Manchmal jammer ich über Menschen, die so wenig über sich selbst und ihr Leben reflektieren. Das ist das. Wenn ich ehrlich mit mir bin, dann weiß ich doch, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Aber ich habe einen Weg, das loszuwerden. Wir haben früher mal gesungen, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Was ist denn das besser dran sein? Dass ich weiß, wo ich heute mit meiner Schuld hingehe. Ich muss nicht auf Knien nach Rom rutschen, ich muss mir auch nicht den Rücken peitschen, ich muss auch nicht 4 Wochen irgendwo im Schneidersitz sitzen und ständig umsagen. Nein, ich darf zum Herrn gehen und kann sagen, Herr, vergib du mir. Und wenn ich so lebe, und dann werden die Bücher aufgetan, und in den vielen Büchern findet man meinen Namen nicht, und im Buch des Lebens steht mein Name, und unten drunter, so stelle ich es mir vor, steht das Kreuz. Keine Schuld, keine Sünde, nichts mehr. Alles bezahlt. Wir merken also, ohne Gericht kommen wir nicht hin. Also lasst uns stillhalten, wenn der Herr uns heute zurechtbringt, denn wen er liebt, den züchtigt er. Und lasst uns selbst da, wo der Herr es uns zeigt, wirklich ihn um Vergebung beten. Und die alten Brüder haben immer gesagt, morgens, wenn du aufstehst, betest du. Und am Abend betest du auch nochmal, bringst den ganzen Tag dem Herrn und dann kannst du auch gut schlafen. Ich wünsche uns einen guten Schlaf und nicht den Schlaf, der in die Verdammnis führt, weil wir eingeschlafen sind bei dem, was wir tun. Lasst uns wirklich darauf achten, was Drom ist. Wir haben einige wenige Beispiele gesehen, wie wichtig es ist, auf das Zeugnis der Schrift zu achten, was droben ist. Und dann werden wir auch nicht irregeleitet. Aber dann ist uns auch hier klar, dass wir es nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun haben. Dieser Gedanke ist für manchen ja sehr unangenehm. Aber nochmal, brauchen keine Angst haben, Jesus ist stärker. Im Namen Jesu können wir und werden wir Sieger sein. Amen.